Grenzschreiben. Ein Gespräch von Franz Blaha mit Haimuel Handel über die Anthologie gleichen Namens und den Driesch Verlag. Aufgenommen am 3. März 2009 von Didi Sommer, Studio Lettre Vision, Wien. Musikauswahl von Haimuel Handel.
Ende 2008 ist ein Buch erschienen mit dem Titel Grenzschreiben. Für mich ist es eine Art Hochseilakt, einige Meter nur, ober dem Geschehen der Raubtierressuren der politischen und dort, wo in der Manege der Ort ist, wo sich die Blicke derer treffen, die einander selber nicht sehen können. Der Herausgeber sitzt neben mir und ich darf ihn bitten, uns ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte, die Intention und das Zustandekommen dieses Werks zu sagen.
Ja, gerne. Also, das war folgendermaßen. Wir haben einen Verein gegründet, Gleichgewicht, ein Kultur- und Bildungsverein, und wo wir neben Schulungen, Seminaren, Coaching und so weiter eine starke Kulturschiene sozusagen eingerichtet haben und pflegen. Literatur, Musik und Ausstellung, bildende Kunst. Und da hatte ich versucht, ein grenzüberschreitendes Projekt mit Teilnehmern aus Südmähren, also Tschechien, Westslowakei und Weinviertel, unser Verein ist in Drösing angesiedelt, im Weinviertel, zu veranstalten. Das haben wir konzipiert, eingereicht und haben dann auch eine EU-Regionalförderung und eine Unterstützung der niederösterreichischen Landesregierung erhalten, was ermöglicht hat, dieses Projekt durchzuführen. Zwei Autorinnen und Autoren aus je einem Land, also eine Tschechin und ein Tscheche, zwei Slowaken, eine Österreicherin und ein Österreicher haben mitgewirkt. Alle nicht deutschsprachigen Texte wurden ins Deutsche übersetzt und die deutschsprachigen nur ins Tschechische, weil wir aus budgetären Gründen uns beschränken mussten.
Das bringt uns so ein bisschen auf die Neugier, was kostet sowas? Das heißt, wie groß ist das Budget?
Naja, da muss man unterscheiden, der Buchdruck, also die Produktion des Buches, nicht? Der Korrektur, Lektorat, Layout etc. Und der Druck selber ist ein Posten und das ganze Projekt, die Organisation, also die Übersetzerhonorare, die Organisation der Leute zu bekommen, die Veranstaltungen, die wir in Skalica, Westslowakei, Waldice, Tschechien und in Drösing machten, all das verschlingt natürlich ein Heidengeld. Trotzdem, weil wir sozusagen fast selbstausbeuterisch mit den geringsten Sätzen operierten, um das Ganze überhaupt durchführen zu können und finanziert zu bekommen, ist das Projekt um die 9.000 Euro, also unter 10.000 Euro abzurechnen gewesen. Und das Buch selber, wenn ich alle Leistungen mit einrechnete, würde es sehr teuer geworden sein. Aber etliche Leistungen haben wir bzw. Freunde oder Mitglieder des Verlags so beigesteuert und dadurch ist es relativ günstig geworden.
Also ein Sparbudget auf Kosten der Selbstausbeutung.
Einerseits und dann dadurch, dass das eine kurze Zeit in Frage gestellt war, dass das Projekt stattfinden kann, weil eine Gemeinde, die zugesagt hatte, Co. zu finanzieren, es ging um einen Betrag von 2000 Euro, und der war notwendig, weil nach EU-Regeln nur mit Kofinanzierung das Projekt überhaupt finanziert wird. Und da ist eine Gemeinde ausgestiegen. Und das hat das Ganze sehr stark verzögert. Und am Schluss ist die Landesregierung dankenswerterweise eingestiegen und hat flott reagiert. Das hat mich sehr erstaunt, so positiv erstaunt. Und dann haben wir im Hochdruck innerhalb Wochen das Buch produziert, und das zeigt sich leider, das muss ich selbstkritisch sagen, in den vielen nicht korrigierten Schreib- oder Tippfehlern, weil einfach die Zeit für die zweite Korrektur nicht mehr da war. Aber wir haben daraus gelernt, und das nächste Projekt, es ist schon ein Buch im Druck, ist professionell einwandfrei auf höchster Qualität.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care. It's a dream.
Ja, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Das Projekt heißt, das heißt, der Verein heißt Gleichgewicht. Das Buch ist auch so konzipiert, dass es aus möglichst vielen verschiedenen Blickpunkten zusammengestellt ist. Trotzdem sind 4 Männer am Werk und 2 Frauen. Das zeigt mir, dass es offensichtlich nicht so einfach war, Autoren aus allen Lagern zu gewinnen. Wie bist du an die Autoren, Autorinnen herangekommen?
Ja, das ist relativ schwierig. Also da muss ich auch sagen, ist der Wunsch oder die Idealvorstellung nicht leicht mit der Realität oder dem Erreichbaren zur Deckung zu bringen. Es war so, für die Slowakei und für Tschechien habe ich natürlich mit den Gemeinden, wo wir dann vorgehabt haben, das zu präsentieren, vereinbart, dass sie uns Wunschautorinnen und Autoren empfehlen. Das war das eine, beziehungsweise in der Slowakei auch zumindest einen aus der Gegend oder Region oder Ort, wo wir lesen werden. Das war Skalica. Und da bin ich durch einen Bekannten, den ich schon von früher her kenne, den Milan Richter, der ist ein Autor und Fanclub-Mitglied etc., ist auch bei der GAV, Graz Autorenversammlung, so hat auch einen Kleinverlag. Also der hat mir einen Autor empfohlen, den Josef Spacek, Und ich habe ein paar andere noch angesehen und in der Auswahl habe ich mich jetzt nicht nach der Geschlechtsquote orientiert, sondern nach der Qualität, und er erschien mir neben dem Milan Richter als der interessanteste. Weil ja unbedingt einer aus der Region sein sollte. Bei Tschechien war es so, dass mir eine Übersetzerin, die Pavlina Amon, den Pavel Žečnišek empfohlen hat, als Unikum und doch sehr bekannten, etwas älteren Autor, hat mir Texte gezeigt, ein Buch gezeigt, und das hat mich überzeugt. Und die Stadt Valtice hat mir die Frau Wojtova empfohlen. Und dann habe ich die Texte bekommen. Ich habe dann noch zwei, drei andere Autorinnen gehabt, aber von weiter weg. Das ist ja gar nicht so einfach, aus der Region jemanden zu finden, nicht? Das haben wir ausgeweitet gehabt. Also der Žečnišek wohnt jetzt in Prag, kommt aber aus der Brünner Gegend und hauptsächlich Brünn und diese ganze südmährische Region. Und dann habe ich dem zugestimmt. Das heißt, das hat sich dann mehr oder weniger ergeben. Einzig bei der Österreicherin, da habe ich dann echt geschaut, und da habe ich natürlich eine lange Liste an möglichen Autorinnen, habe auch einige angefragt, und da war es dann so, dass die Frau Katharina Thiewald als Jüngste mitgemacht hat, aber nicht, weil sie die Jüngste ist, sondern weil sie von den vielen, die dabei waren, einen aufregenden Text, der eigentlich auf den ersten Blick mit dem Thema Grenzschreiben nichts zu tun hat, aber äußerst gut, ich würde sagen, hochartistisch schreibt, und das Thema, es ist Heiden, und heuer ist ja auch Heidengedenke, es passt also vorzüglich, in einer für mich aufregenden Weise behandelt hat, in einem Teilaspekt, und das haben wir ausgewählt. Nicht? Und da haben wir gedacht, ein anderes Mal werden wir sicher andere Autorinnen und Autoren aus der Umgebung oder sonst wo, wo es dann nicht so notwendig ist, dass die Region bestimmt wird, auswählen können.
Ja, vielleicht können wir auf diesen Text, du hast ihn dem Buch vorangestellt, das ist der allererste Text,
ja.
Gleichzeitig der Text der jüngsten Autorin.
Richtig.
Und vielleicht können wir auf diesen Text ein bisschen eingehen. Er heißt Sinfonie für Sirenen, handelt von einem zerstückten Heidenleichnam als Ausgangsmetapher für einen Rückblick auf ein zerstücktes Europa, was dann wieder zusammenklingt mit den Texten der Tschechen, die ja eine noch recht junge, schmerzvolle Vergangenheit auch literarisch verarbeiten. War das auch ein Aspekt, diesen Text auszuwählen?
Ich habe von der Katharina Thiewald zwei Texte bekommen und habe mich für den besagten Heidentext entschieden, weil er mir künstlerisch, sprachlich am dichtesten erschien. Vom Thema her, habe ich mir gedacht, war diese semidokumentarische, fiktive, historische Behandlung von verbürgten Figuren mit diesem künstlerischen Blick und mit dieser Fragestellung und mit diesen Zitieren, nicht so einschüben und weiterentwickeln, äußerst interessant und aufregend erschienen. Und ich dachte mir, gerade zum Beispiel im Vergleich mit dem Text der zweiten Frau, mit der Vera Wojtova, wo es ja um eigentümliche Begebenheiten in der damaligen Tschechoslowakei ging, um Vertreibung, um Ansiedler, es ging da um die Problematik der Deutschen natürlich nach dem Krieg und so weiter, reflektiert, wo zwar völlig andere Zeiten, ein anderes Thema, aber doch eine Entsprechung dieser Verschübe. Das ist immer ein Bezug zu einer Historie, aber dann eine literarische, künstlerische Entwicklung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn man dann den Text von dem anderen Tschechen nimmt, der ja auch auf Erfahrungen und Begebenheiten aus seiner Zeit, die Pavel Žečnišek gemacht hat oder durchgemacht hat zum Teil, aber mit zwinkenden Augen, ist ein sehr humorvoller Autor, manchmal etwas zynisch, dann ergibt sich hier schon ein Ensemble, wo ich meine, dass es müßig wird, Alter und Geschlecht als Hauptkriterium zu nehmen.
Mhm. Ja, jetzt die Frage, gibt es einen Lieblingstext, wäre unfair. Es wäre unfair, jemanden zu bevorzugen diesem Autorenkollektiv. Der zweite deutschsprachige Autor im Roman bist du selber. Das heißt also, die deutschsprachigen Texte umfassen das Buch. Das Buch beginnt mit einem deutschsprachigen Beitrag und endet mit einem deutschsprachigen Beitrag.
Ja, richtig.
wobei dein Beitrag einer aus vielen kleinen Bausteinchen ist.
Ja, also ich hatte die Wahl, eine größere Erzählung zu nehmen, also größere kleine Erzählung, eine kurze, oder viele Kurztexte aus einer reichhaltigen Sammlung auszuwählen. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Ich habe diese Kurztexte, die aber thematisch doch natürlich zusammenpassen, sich zusammenfügen, einen Bogen spannen, ausgewählt. Es geht um Erinnern und Vergessen. Es ist das alte Thema, das ich oft behandle, was zeitlich dieses ist. Das Erinnern und Vergessen ist räumlich das Drinnen und Draußen. Das heißt, das Phänomen der Nähe und der Distanz, des Verfügen-Könnens, Haben-Könnens oder des Verlustig-Seins, des Vermissens, das ist ja das Vergessen, oder des Nichtseins, wo ich dann nicht einmal mehr weiß, ob ich es hatte oder je werde haben. Es ist nicht da. Und diese Phänomene, zeitlich wie räumlich, nicht Nähe, Distanz, gehabt haben oder haben, vergessen oder wissen, behandle ich in verschiedenen fiktiven Geschichten, die oft in ganz kurze Absätze ihren Ausdruck finden und manchmal in etwas längeren.
Was mir aufgefallen ist, dass du selber zu den Autoren gehörst, die in vielen Gebieten zu Hause sind, und auch alle anderen Autoren, Autorinnen, die du ausgesucht hast, auf die trifft das zu. Also wenn ich an Diewald denke, das Zuhause-Sein in der historischen Belesenheit, gleichzeitig aber auch in einer sprachlichen Virtuosität und einem Bilderreichtum, der einfach spannend ist. Bei deinen kleinen Geschichten bewegt sich das Spektrum von der Kurzerzählung, die sehr ans Essayistische anklingt, bis zu kleinen persönlichen Berichten, wo du dich schonungslos preisgibst als den Begehrenden, persönlich Begehrenden, Partnerinnen Begehrenden, der sich nicht schont, der das Umfeld nicht schont, der das Leben also voll auf die Bühne und auf die Bühne des Buches bringt.
darf ich da was bemerken, Franz? Also das Autobiografische würde ich jetzt hier nicht fokussieren oder betonen. Ich leiste mir den Luxus, keine Autobiografie zu schreiben, keine Selbstdarstellung oder Ich-Behandlung etc. zu führen, sondern in Fiktionen, natürlich basierend auf meinem Erfahrungsschatz. Das ist schon klar, da fließt vieles mit ein. Aber das ist nicht weder die Intention noch das Zentrum zu entwickeln und zu spielen. Und der Hauptmotor ist neben der Lust, die natürlich als Eros das Lebensbestimmende ist, die Sprache und die Sprachlust. Und du wirst sehen, dass sehr vieles, wo du das vorher das Essayistisch Anrührende vermerkt, ist ja das Semiotische. Und das geht rüber bis in die fiktivsten Texte, wo ich mit den Worten, mit der Sprache, mit den Bedeutungsgehalten, ihren Veränderungen, was sich damit ergibt. Und wenn man dann die Zeiten nicht, die Tempi verändert, das wird so faszinierend. Das ist es. Und also würde ich eine Autobiografie schreiben, würde ich mich der Realität und der wahrhaftigen Wiedergabe dessen, was ich als real erkenne und erinnere, Sorge tragen, was hier in der Fiktion eine ganz andere Dimension ist. Hier geht es nicht um diese Art Wahrheit, hier geht es nicht um das, ist das wirklich so geschehen, hier geht es um ein Gebilde, ein Spiel. Das ist die Fiktion.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when she had my balls in a vice. kiss, but she left the dick. I guess it's still her thong, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder.
Ja, schön. Bleibt also von dem, was ich gesagt habe, nur über die Vielfalt, die also nicht wegzuleugnen ist. Die Vielfalt im Talent, die Vielfalt dessen, was zu Papier gekommen ist. Und die unterscheidet sich aber von der Vielfalt, die die slawischen Freunde gebracht haben. Also ich denke an den Josef Spacek, der zwei Beiträge geliefert hat, von denen der eine wunderbar satirisch ist und der andere sehr ernüchternd tragisch. Siehst du einen generellen Unterschied zwischen den deutschsprachigen Beiträgen und den anderssprachigen?
Der war nicht ich sehe ihn, aber er war nicht geplant. Und es ist auch interessant und ich bin dankbar dafür, weil dieser Unterschied, die Komplexität dieses schmalen Buches, es sind ja nur 218 Seiten, erhöht. Spacek geht her und schreibt aus seinen Erfahrungen der politischen, historischen Ereignisse, der vielen Wendungen, nicht? Ein Deutscher würde sagen, er redet auch von Wendehälsen und reflektiert das. Und das ist natürlich für, das gilt für Tschechien als auch die Slowakei, eine heiße Sache, weil hier die jüngste Geschichte nach wie vor stark tabuisiert ist. Das ist für Österreicher oder Angehörige unseres Landes mit seiner traumatisierten Geschichte ja nicht unbekannt. Und das finde ich eben bemerkenswert. Also hier kann man tatsächlich ein Wort vernehmen, dass das Ohr am Puls der Zeiten, Plural, hat, weil die Erfahrungen von früher und von jetzt einfließen und Ausdruck finden. Und bei Milan Richter ist es ja ähnlich, nicht? Er hat Poems beigesteuert oder Prosa-Poems auch. Und hier sind natürlich auch Überlegungen zum Ausdruck gekommen, die diese problematische politische Entwicklung seiner Heimat, die früher ja Tschechoslowakei war und nicht nur Slowakei, wie nach der Trennung, ausdrücken. Also das heißt, hier haben wir interessanterweise gerade von den slowakischen Autoren einen stärkeren politischen Bezug als von den tschechischen, wo nur die Vera Wojtová war, aber in einer ganz anderen literarischen Weise und Technik das Problem reflektieren.
Ich habe also in den Texten, obwohl jetzt doch schon einige Zeit, einiger Abstand zu den politischen Wirren vergangen ist, immer noch eine gewisse Vorsicht geortet. So heißt zum Beispiel eine Erzählung, der Teedieb, was ein ablenkender Titel, ein bewusst ablenkender Titel vom Inhalt der Erzählung ist. Hast du das auch so empfunden?
Das ist richtig und ich habe in der Zwischenzeit mit einigen slowakischen und tschechischen Autoren und Künstlern vor allem auch, ne, das sind ja eigentlich die offensten und Geschäftsleuten Kontakt und gesprochen. Und es zeigt sich, dass der offene Diskurs, die vielleicht unter Anführungszeichen schonungslose Debatte, noch schwerer möglich ist als in Österreich. Das heißt, das negative Erbe der Geschichte sind ja immerhin zwei Epochenbereiche, die negativ sind, nicht nur eine, wirkt immer noch so stark ein, dass auch in den Künsten und auch in der Literatur die Behandlung davon eingefärbt wird. Ich gebe ein aktuelles Beispiel. Vor kurzem ist in Respekt einer Zeitschrift in Prag eine Beschuldigung und ein Angriff auf Milan Kundera, der als Emigrant seit dem Prager Frühling in Paris lebt und seither nicht mehr außer inkognito, also nicht mehr offiziell, die Tschechoslowakei oder später Tschechien besucht hat. Und da wurde er wüst angegriffen, weil ein Dokument gefunden wurde, das sagt, dass er, es ist nicht von ihm unterschrieben, aber das sagt in der Polizeiaufnahme im Protokoll, dass er damals als junger Student einen anderen denunziert habe, der daraufhin ins Gefängnis kam und so weiter. Milan Kundera hat das abgestritten, es gab eine irre Debatte, aber die Art, wie die Debatte geführt wurde, pro und contra, zeigte mir, dass hier noch wirklich ungeheure Probleme liegen. ungeheuer. Also von souveräner, freier, ganz zu schweigen von anständiger oder vernünftiger oder auch korrekter Behandlung und Abhandlung keine Rede. Und in einem anderen Feld war das ebenfalls zu bemerken, nicht? In aller Munde ist zum Beispiel die berühmte Kafka-Konferenz aus dem Jahr 63. Kafka war ja im Osten in Nachfolge der sowjetischen Vorgabe verpönt, nicht? Als spießbürgerlicher, nichtsozialistischer Autor, der eigentlich ein Defaitist war und so weiter. Und da gab es dann eine Konferenz, wo einige kommunistische Gelehrte, Literaten, unter anderem der Österreicher Ernst Fischer, Kafka in Schutz nahmen bzw. anders interpretierten und damit eine leise, leichte Wendung einleiteten. Und da gab es jetzt vor kurzem, letztes Jahr, 2008, Gedenkjahr, nicht, wieder eine Konferenz. Und siehe da, es wurde wieder gestritten und die Art, wie Kafka einerseits vereinnahmt, andererseits gar nicht das eigentliche Thema war, sondern nur der Aufhänger für damalige Politiken, das war ja Politik, weil die Literatur ja auch Politik war, zeigte mir, wie tief verstrickt, borniert, engstirnig, dumm und zum Teil sogar böse ausgerichtet ein Großteil dieser Leute, die sich damit befassen, heute noch ist. Das sind schwerwiegende Indizien.
Ja, wir kennen ja ähnliche Schwierigkeiten aus der österreichischen Vergangenheit und Gegenwart. Autoren, denen man es nie zugemutet hätte, wie Zuckmeier, haben sich ja auch politischer, unschöner Gelegenheiten bedient, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass nur im Nachbarland sowas passiert. Wir sind halt schon ein Stückchen weiter weg von unserer Vergangenheit als die Nachbarn. Jetzt nur noch die Frage, fühlen sich die Nachbarn bei dir im Weinviertel so knapp über der Grenze, aber doch weg von der eigenen Regierung wohler, vom eigenen politischen Geschehen? Sind sie da lockerer? Schreiben sie Dinge, die sie daheim nicht schreiben würden? Oder ist es eigentlich nur noch ein kultureller Austausch?
Naja, nur noch kultureller würde ich gleich spezifizieren und sagen, es ist ein kultureller, der aber das Politische natürlich mit einschließt. Zweitens, du hast mehrere Fragen gestellt, ob sie hier anders schreiben als daheim. Das kann ich eigentlich nicht beurteilen, aber ich nehme an, nein. Und das Erste, die erste Frage, ob sie sich hier wohlfühlen und aus sich herausgehen, das kann ich voll bejahen. Wir haben natürlich vor den Lesungen ein Treffen gehabt und so ein Autorentreffen mit Gesprächen, die sehr tief gingen und einen guten Austausch darstellten. Und ich habe in vielen kleineren, also engeren Begegnungen, nicht, wo nicht alle zusammenkamen, nicht, sehr gute Gespräche geführt und da schätzen alle unser Haus. Aber das ist dann weniger als die Frage der Geografie, sondern ich vermute des Geistes, des Bewusstseins und der Einstellung, nicht wie wir mit etwas umgehen. Wir lehrmeistern nicht, wir verurteilen nicht einseitig und das Feststellen oder meine kritische Bemerkung vorher zur Geschichte ist auch keine Fixierung, nicht? Und heißt natürlich im Umkehrschluss ganz richtigerweise nicht, was bei uns oder auch anderen wäre. Ich kenne, Klammer auf, könnte man sagen, kein Land, das unschuldig rein, also ideal ist, gar keines, nicht? Und also das nur am Rande bemerkt. Das heißt, der ganze Kontakt, die ganze Arbeit geht eigentlich, und das wünsche ich oder das intendiere ich, frei von Komplexen vor sich. Und wenn wer welche hat, dann wird das in der Auseinandersetzung entweder darlegen oder es wird zu Reibereien kommen. Aber so weit kam es noch nicht.
Mhm. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped. gripped and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step. Waiting only for my bootios to be wondering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it.
Jetzt mache ich wieder einen großen Sprung. Heimo Handl ist ja nicht nur der Herausgeber dieses Buches, sondern ein Multitalent. Er ist zu finden unter Consulting, unter Art Exchange, unter CITIC, Gleichgewicht, Schauspiel, Universitätslehre, Substandard. Er ist Schriftsteller und Herausgeber. Und von all diesen Talenten möchte ich also jetzt auf eines zurückgreifen, nämlich als Schauspieler ist er eben ein sprechgewohnter Mensch. Und daher darf ich ihn bitten, also einige Lieblingsstellen aus seinem Buch einmal vorzulesen.
Ich wähle gleich was aus. Was soll man denn nehmen? Was ganz Kurzes oder so? Ja, nehmen wir zwei ganz kurze Sachen einmal her. Buch. Sie öffnete das Buch. Es war verschlossen gewesen. Sonst hätte sie es ja nicht öffnen müssen. Da sie es nun mal öffnen wollte, öffnete sie es. Ohne Schlüssel. Ohne Erlaubnis. Aus sich heraus, aus ihrer Neugier heraus, gierig nach dem Stoff, hungrig, ihn verschlingen wollend, ohne zu wissen, was sich ihr bieten wird. In der Gewissheit, es werde Nahrung sein. Sie vertiefte sich, fraß. Lektüre. Ein anderes, das heißt Sicht. Und das ist, ich folge auch manchmal in der Darstellung der Intention des Textes. Normal beachte ich die großen Kleinschreibungen etc., na, nicht die neue Rechtschreibung, weil die mir zu wenig weit radikal vorging. Und manchmal schreibe ich nur in Kleinbuchstaben ohne Interpunktion, nicht? Was vielleicht das Lesen erschwert, aber wenn man mal reinkommt, die eigene Akzentuierung des Sprachflusses erlaubt. Nicht? Ich habe das früher schon geschätzt und mache das manchmal. Sicht also. Zartes Sonnenlicht flutet, meine Augen geblendet schließen, schlitze abwehrenden Lärm der Farben am Parkett das Publikum, der zahlenden Klassen im Hintergrund die Bilder der verdeckten Traurigkeit, gespiegelt in den brüchigen Momenten spätmoderner Avantgardisten, die ermüdet dort kauern und warten, ob weiß sich mit Gelb mische oder Rot am Morgen dämmere oder doch dunkles Hülle, was das Auge verletzt oder das Gemüt, ohne H, aber mit Ü, Hü und hat im Trott gebildet und gekoren, geschoren, zum Werk als Zeug und Ding.
Ja. Wunderbar. Also danke für diese Probe der Kunst. Jetzt vielleicht noch eine Leseanregung, ein bisschen Werbung für das Buch selber. Du hast gesagt 218 Seiten.
Ja.
Das stimmt natürlich nur für beide Sprachen zusammen.
Richtig,
das heißt, der eigentliche Inhalt ist dann noch die Halbierung.
So
insofern ist es also keine ganz leichte, aber eine kurze und ansprechende Kost, mit vielen kurzen Beiträgen, die alle ihren eigenen Reiz haben, ihre eigene Spannung. Mhm. Und das gegenüber des slawischen Humors, dieses hintergründigen Humors, dieser Satire, ich denke da zum Beispiel an den Lehrer, der in einer Geschichte vorgestellt wird, der seine Schüler immer wieder zur Kreativität anregt, indem er ihnen völlig absurde Themen stellt,
ja.
Auf die die Kinder aber dann wunderbar, Kinder und Jugendlichen, wunderbar einsteigen, und das eine wirkliche Erfolgsstory ist, und der zum Schluss dann ein Wort erfindet, das es nicht gibt. und diesem Wort, aber das soll jetzt nicht verraten werden, in der Realität begegnet, zur Überraschung. Das soll so ein kleines bisschen neugierig machen. Also den Lesern sei dieses Buch wirklich wärmstens empfohlen. Also eine unterhaltsame, eine lehrreiche, eine über die Grenzen schauende Lektüre, die hoffentlich eifrig an beiden Seiten der Grenze gelesen wird.
Naja, danke Franz. Ich meine, da brauche ich gar nichts mehr dazu sagen. Du hast das so empfohlen und gepriesen, dass ich nur hoffen kann, dass es wer bestellt. Sei noch angemerkt, es kostet nur 10 Euro. Man kann es auf der Homepage von Trisch Verlag, das ist www.trischverlag.org ansehen und bestellen. Und vielleicht die Leserinnen und Leser interessiert machen für die nächste Publikation. Es ist ein Büchlein mit ganz schrägen, hintersinnigen Aphorismen und feinen Illustrationen von der Sonja Grass aus Vorarlberg und heißt Hintergedanken. Und das ist auch im Netz zu lesen, nicht? Das wird Ende Monat ausgeliefert.
Ja, das Buch ist also in keinem der großen Verlage, obwohl es wahrscheinlich das verdient hätte, erschienen, sondern du hast dich eines ganz kleinen Verlages bedient. Was mich auch daran erinnert, dass du immer schon ein Herz gehabt hast für Kleinverlage. So haben wir uns ja auch kennengelernt bei der Einladung. Ich erinnere mich an eine wunderschöne Veranstaltung, wo du 5 Kleinstverlage eingeladen hast zu einer gemeinsamen Präsentation in einem wunderschönen Schlösschen im Weinviertel. Und jetzt ist es wieder ein ganz kleiner, wenig bekannter, aber besonders mit Herzblut arbeitender Verlag, dieser Trisch Verlag. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, also das hat sich eigentlich fast erzwungen. Um ein Buch herauszugeben, wenn du nicht sehr bekannte Autoren hast, die am Markt schon eingeführt sind, ist es fast unmöglich, in einem größeren Verlag unterzukommen. Es geht nicht, ne? Das hat verschiedene Gründe. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter beurteilen oder jammern, sondern so sind die Fakten, es geht nicht, nicht? Für eine Produktion einen Eigenverlag machen steht auch nicht dafür, zumal ja auch Eigenverlag so einen anrüchigen Beigeschmack als Negativbedeutung hat. Also haben wir uns gesagt, und ich habe mit den Leuten, die wir im Verein haben, gesprochen, machen wir doch einen Kleinverlag. Wir können dort zwar wie alle Kleinverlage den eigentlichen Vertrieb nicht professionell führen, weil die Auflagen zu gering sind, weil das Geld fehlt für das entsprechende Marketing und die Vertreter und so weiter, die man herumschickt, aber wir können doch schauen, ein Programm zu entwickeln und zu publizieren, das verschiedene Autoren nach unseren Interessen und Vorstellungen in sozusagen in einem Nischenprogramm zu veröffentlichen. Also es ist nicht nur auf ein Projekt bezogen, sondern es soll ein Instrument werden und das vielleicht sogar rückwirkend auf das Programm wirkt, weil wir jetzt dieses Instrument haben, Leute zu attrahieren, hier zu publizieren und den Kreis an Interessierten, sei es Autorinnen und Autoren, sei es Leserinnen oder Leser, zu vergrößern. Das haben wir gemacht. Und das Wort Trisch, der Name, in Deutschland gibt es sehr viel, das ist der Familienname Trisch, sehr bekannt, bei uns weniger, nicht? Das Wort Trisch ist ein altes deutsches Wort und in der Homepage habe ich das reingestellt aus dem Grimmschen Wörterbuch. Es steht für Brach, Brache oder Brachland. Und dann haben wir gedacht, na, das ist dieser Faible für Symbolik, den habe ich ja, nicht? Der wirkt ja. Und da dachte ich mir, na ja, Brachland, the Wasteland, nicht? Ein Poem von T.S. Eliot, das ich überaus schätze und mit The Hollow Man auch öfters vortrage, mich darin verausgabe sozusagen, nicht? Das gehört zu meinen absoluten Favoriten. Also dieses Wasteland, das Ödland, das Brachland, das steht ja für was, nicht? Und interessanterweise nicht nur negativ, nicht? Das ist so wie die Wüste lebt, sie ist nicht nur tot. Und im Brachland liegt ja auch entweder eine Forderung oder ein Versprechen drinnen, dass es verwandelt wird, dass das Brachland bebaut wird. Und so sehe ich die Aufgabe, ist ja vielleicht ein bisschen vermessen, aber eher selbstironisch, dass wir uns Brachland, Trisch, nennen und es aber nicht beim Brachen belassen, sondern versuchen, Zeichen zu setzen, was zu tun. Und gut, jetzt kommt das zweite Buch und werden wir sehen, wie die Finanzierung klappt. Dann kommt der dritte und viertes. Der Kreis wird sich vergrößern, ich bin mir sicher.
Wir wollen die Balancestange des Seiltänzers nicht auf einer Seite herunterfallen lassen. Aha. Das heißt, ich würde dich bitten, dem deutschen Beitrag jetzt auch einen Beitrag gegenüberzustellen aus dem slawischen Bereich.
Aber auf Deutsch.
Auf Deutsch, bitte.
Weil ich könnte mich zwar bemühen, ich habe ja einen Kurs angefangen, Tschechisch, ist furchtbar schwer für mich. Ich könnte mich bemühen, Tschechisch oder Slowakisch zu lesen, aber ich vermute, es würden eh ganz wenige verstehen, also lese ich eine Übersetzung. Ja? Ich wähle, nachdem der Milan Richter am meisten Prosa-Poems beigesteuert hat, werde ich mal schauen, was ich hier auswählen kann. Der Tod ließ seinen Schneeschleier herab. Dieses Gedicht wurde übrigens von Rainer Kunze übersetzt. Das ist die einzige fremde Übersetzung. Die anderen sind von der Pavlina Amon, von der Milena Gartler und von der Gerlinde Tesche. Die lebten in der Slowakei, die ersten zwei in Österreich. Auf dem vorabendlichen Friedhof. Du suchtest das aufgeworfene Grab, wo die Beerdigung stattfand. Eine Warmfront brachte den Eisregen. Er schüttelte die Kiefern. Wie tote, graue Vögel lösten sich von ihnen Schneebatzen. Die Spuren, denen du folgtest, nahmen andere Formen an, wie der Mensch im Atelier des Todes. Du hörtest Frauen klagen, gingst ihnen nach. Du hörtest das Flüstern der Seelen, die keine Ruhe fanden und verzweifelt in der Nadelstreu der Bäume hausten. Sie warten dich. Du wusstest nicht, wovor. Kehr um und mache wieder gut, was du verschuldet hast. Du bist die lange, nasse Spur entlang geschlittert zum aufgeworfenen Grab. In ihm der Sarg. Und auf dem Grabstein dein Name samt Sterbetag. Die Schrift, die Zahlen überschichtet schon von der Zeit. Es genügte zuzuschütten, zu verharren, zurückzudenken. Du brauchtest nicht einmal mehr wegzugehen.
Was mir auffällt, ist, dass manche Erzählungen oder viele Erzählungen von einem Punkt ausgehen. Zum Beispiel auch die beiden Romanauszüge der Vera Foltova. nehmen als Ausgangspunkt ein äußeres Ereignis, nämlich eine Brandstiftung. Ist das typisch für diese Autoren, für diese Autorinnen?
Das kann ich leider nicht sagen, weil ich von ihrem Werk, das zum Teil nicht übersetzt ist, also mir nicht zugänglich ist, zu wenig kenne. Ich hoffe, dass ich über die sich entwickelnden Kontakte und an Übersetzungen oder Mitteilungen, auch wenn es noch nicht übersetzt ist, über die verschiedenen Bücher, dass ich da mehr erfahre. Aber deine Beobachtung stimmt, nicht? Und es ist, ich möchte auch feststellen, ob zum Beispiel sehr bestimmte Generation, nicht die einzige Junge ist ja die Katharina Diewald, wie ich gesagt habe, die anderen sind so die Nachkriegsgeneration, die unmittelbaren, außer dem Herrn Schechnischek, das ist der Älteste, aber die anderen sind alle so 47, 48, 51 oder so geboren, ne? Es wäre interessant herauszufinden, ob die Thematiken oder die Genres, oder die Präferenzen für Genres und die Sprachwahl vielleicht typisch sind für diese Generation, hier wie dort, im Vergleich zu den ganz Jungen. Aber so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich kenne einige Texte jüngerer Autoren, aber ich kann das noch nicht beurteilen, wie weit das typisch ist, unter Anführungszeichen.
Wie weit kennst du überhaupt das Umfeld der Autoren? Also du selber bist also als Autor jemand, dessen Multitalent einen schriftlichen Niederschlag findet. Also du hast Theater gespielt, du hast an Universitäten unterrichtet, du hast Unternehmensberatung gemacht. Bei dir findet vieles zusammen im Schreiben. Wie schaut es bei den anderen Autoren aus?
Da kenne ich eigentlich nur den Milan Richter und von ihm weiß ich, der war auch Diplomat, Politiker und ist als Literat, als Schriftsteller schon viele Jahre hochaktiv. Und mir fällt auf, nicht in, wenn man seine Vita ansieht und wenn man mit ihm spricht natürlich und die Texte liest, sind ja auch viele übersetzt und zwar in verschiedene Sprachen, dass er natürlich einerseits von seinem Aufwachsen her und von seinem Schicksal her, aber dann auch aus der politischen Erfahrung ein reichhaltiges Oeuvre gebildet hat, das dort Eingang und Ausdruck fand. Wie weit das jetzt bei den anderen der Fall ist, beim Herrn Spatschek zum Beispiel aus Kalitzer, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt eine, zwei, drei Übersetzungen bekommen und habe ein paar Titel in Slowakisch gesehen, die ich aber nicht lesen kann. Und da kann ich das nicht beurteilen. Und beim Herrn Pavel Šešnišek aus Prag, da ist es anders, nicht? Da lässt sich auch im Internet nachlesen, der hat ein reichhaltiges Werk, der hat eine Tradition, der hat auch einen Namen, der ist sehr bekannt, ne? Und als ich ihn kennenlernte, nicht, der ist sehr ein uriger, humorvoller, wenn auch vielleicht manchmal anstrengender Mensch als Künstler, nicht? Diese geringe Kenntnis bei den anderen, Vera Wojtova oder eben Herrn Spatschek, erlaubt mir nicht, deine Frage korrekt zu beantworten.
Ja, also um nicht dich allein für alle sprechen zu lassen, müssen wir oder wollen wir gerne auf dich zurückgreifen, als den einzigen Autor, der da sitzt und der sich also der Befragung nicht entziehen kann. daher unanständigerweise. Wie sehr beeinflussen deine anderen Aktivitäten das Schreiben? Das heißt, wie stark ist der Bezug des Schauspiels zum Schreiben? Wie stark ist der Bezug der Lehre zum Schreiben? Wie stark ist der Bezug des Managements zum Schreiben? Was fließt da alles ein? Wie fließt es ein? Wie bedienst du dich der anderen Talente, der anderen Gebiete?
Ja, also es fließt natürlich stark ein. Am geringsten vermute ich zumindest bewusst das Schauspiel, am stärksten das analytische oder wissenschaftliche Denken, das ich ja permanent pflege und in dem ich auch arbeite. Und ich schreibe sehr viele Artikel und Essays und eigentlich für mich gesagt zu viele. Es geht mir sehr leicht von der Hand, ich schreibe sehr schnell, sehr rasch, ich greife auch, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Auch also fotografisches, nicht nur sprachliches. Ich greife da sehr leicht auf vieles zurück und verbinde dadurch das zu sehr komplexen Gebilden. Aber das stört mich auch, weil das literarische Schreiben, also die Erzählung, die Fiktion, für mich eine ganz andere Dimension darstellt. Und vor lauter Leichtigkeit im anderen Bereich und diese Nähe zum Beruf, nicht als Konsulent, als Vortragender, als Redner oder als Trainer oder als Journalist, nicht? Ich schreibe Kolumnen, Artikel, Kommentare, nicht? Und ich habe ja auch wahrscheinlich ein bestimmtes Bedürfnis, meine Meinung zu äußern, sonst würde ich es ja nicht tun. Das verführt nicht nur, sondern okkupiert damit ja auch einen bestimmten Betrag an Energie und Zeit. Vor allem, nicht? Und beides ist nicht unerschöpflich. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, hier besser meine Zeit und meine Energien zu organisieren, zugunsten des Literarischen, weil mir das abgeht, dass ich mir selber nicht mehr den Freiraum gebe, mich darin auszutoben. Also von hier gesehen ist die Beeinflussung manchmal fast negativ, paradoxerweise, weil sie gerade so leicht und eigentlich auch erfolgreich, ich komme gut an, werde verstanden, abläuft.
Ja, das war jetzt sozusagen das intellektuelle Ambiente. Es gibt aber um Heimo Handel herum auch ein räumliches Ambiente. Das besteht aus der Grenznähe zum tschechischen Sprachraum, zum tschechischen Staatsraum. Es besteht aus einem wunderschönen, gepflegten, aber ungestylten Gärtchen um ein altes, kleines Landhäuschen, das du, glaube ich, erst vor gar nicht allzu langer Zeit erworben hast. Es besteht aus einem unglaublich großen Bücherschatz, mit dem du dich umgibst. Und jetzt die gemeine Frage, was wäre der Autor Heimo Handel ohne dieses Ambiente?
Naja, also da muss ich schon sagen, so ortsabhängig bin ich nicht, nicht? Gut, meine Bücher schätze ich und würde ich die verlieren, verlöre ich sehr viel und würde es auch stark vermissen. Aber ich weiß, das Leben erschöpft sich nicht in Büchern. Sie sind ein Hilfsmittel, ein beliebtes, nicht? Ich lese für mein Leben gern und viel und bei jeder Gelegenheit, aber sie sind nicht das Leben, das unter Anführungszeichen, nicht? Sie sind ein Teil. Und das Haus, wir haben ein schönes Landhaus, ein altes, aber es hat eine ganz, ganz gute Stimmung. Wir konnten es mit unserem Geist füllen, nicht, meine Freundin und ich. Wir haben einen kleinen Garten von 3.500 Quadratmeter, wovon wir hauptsächlich nur 1.000 nutzen und die anderen 2.000 relativ selten. Und die Leute, die kommen, fühlen sich wohl, weil wir uns wohlfühlen, vermute ich. Aber ich bin überzeugt, ich bin ja früher sehr viel gereist, überall, wo ich hinkomme, und wenn die Bedingungen nicht wirklich negativ sind, also ich werde nicht verfolgt, ich werde nicht bedrängt oder behindert, ich kann irgendwie leben, schaffe ich mir dieses Umfeld. Da bin ich überzeugt davon, nicht? Denn dieses Umfeld ist weniger eine Frage des Objektiven, außer eben dieser Grundbedingungen, nicht? Ich bin nicht in Kriegszeiten, ich werde nicht verfolgt, ich werde nicht bedrängt. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber der Rest ist eine Frage des Geistes und des Bewusstseins. Du schaffst es, wo du bist. Und die Leute merken das. Das ist wie mit der Persönlichkeit, nicht? Wenn du eine starke Persönlichkeit bist, bist du es, auch wenn du morgen dein Geld verlierst, nicht? Wenn du bankrott gehst, ne? Aus irgendwelchen Gründen, nicht? Und ich sehe das eher so, also weniger die Örtlichkeit und die Räumlichkeit. Dass die, wenn sie vorhanden ist, natürlich mitwirkt, da gebe ich dir recht, weil sonst würden sich ja die Leute nicht wohlfühlen, würden nicht kommen. Und das schätzen wir auch. Das war ein Gespräch zwischen dem Autor Franz Blaha aus Wien mit dem Autor und Verleger Heimo L. Handel und Rösing. We don't need